BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Heute sprechen wir über jüdische Familienunternehmer in Hitlers München. So ist auch der Titel von einem Buch, das gerade herausgekommen ist. Und der Autor Andreas Mach ist bei mir zu Gast. Der Untertitel des Buches lautet Entrechtet, beraubt, verfolgt und ermordet. Und so ist es vielen nicht nur Münchner Juden gegangen. Münchner Unternehmen haben unter der NS-Herrschaft gelitten. Ihre Geschäfte wurden gemieden und dann geschlossen, die Besitzer ermordet und ihnen auch vieles weggenommen. Die Geschichte ist manchmal in Vergessenheit geraten und auch wie solche Besitzer von Geschäften das Münchner Leben, das bayerische Leben geprägt hat mit Trachtengeschäften, mit der ersten Rolltreppe in München. Der Autor erzählt die Geschichte dieser großen und kleinen jüdischen Unternehmen in München und macht die Lebens- und Leidenswege dieser Menschen sichtbar. Wir sprechen über dieses Thema, das sehr berührend und sehr wichtig ist, in diesen 2 Stunden bei unserem Ratsch. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu meinem Gast Andreas Mach. Wir haben heute ein berührendes Thema, mit dem Sie sich schon lange beschäftigen. Es zeigt auch Ihr Buch, wie früh Juden antisemitischen Ausgrenzungen, Benachteiligungen in Bayern ausgesetzt waren, schon vor Hitlers Machtergreifung. Schön, dass Sie da sind, Andreas Mach, und Ihr Buch vorstellen. Habe die Ehre.
Frau Kaiser, habe die Ehre. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich empfangen heute. Ich freue mich, über dieses Buch zu sprechen, auch wenn das Thema ein nicht erfreuliches Buch ist und ein Thema, das in der Münchner Stadtgeschichte bis zum heutigen Tage entweder ausgeblendet wird oder unbeholfen behandelt wird. Weil ich bleibe bei dem Zitat des in Harvard heute lehrenden deutschen Historikers Sascha Munk: Deutsche behandeln Juden einfach nicht normal. Und um eine Normalität im Umgang zwischen deutschen Juden und Nichtjuden herzustellen, habe ich dieses Lesebuch für die Allgemeinheit über eine Gruppe in der Gesellschaft geschrieben, nämlich die Familienunternehmer, die besonders markante Beispiele hinterlassen haben, an denen man die Stadtgeschichte besonders gut nachvollziehen kann.
Und es ist ja auch ein Stück bayerische Geschichte, ein Stück deutsche Geschichte. Und Sie haben jetzt gerade betont, es ist ein Lesebuch. Sie sind zwar Historiker und Unternehmer und Autor, aber es ist Ihnen ganz wichtig, dass es nicht eine historische Abhandlung ist, sondern, wie Sie gerade betont haben, ein Lesebuch über ein Stück bayerische, ein Stück Münchner Geschichte.
Schauen Sie, das Thema Nationalsozialismus ist so ab den 80er Jahren, es gibt ja diese berühmte Rede von Richard von Weizsäcker von 1985, wo er sagt, dass das Leid der Verbrechen, die wir begangen haben, ist größer als das Leid, was die deutsche Bevölkerung durch Vertreibung und nicht den Krieg erfahren hat. Das ist so eine Wende in der Erinnerungskultur. Es gibt so ein paar Wenden in der Erinnerungskultur. Eines ist zum Beispiel diese etwas kitschige, hollywoodeske Fernsehserie Holocaust von 1979 mit der jungen Meryl Streep. Ich war damals Abiturient, das hat bei uns an der Schule eine Riesendiskussion losgetreten und wir haben plötzlich mit allen Leuten geredet und haben gesagt, sag mal, habt ihr das nicht gewusst, was da passiert ist? Es war totgeschwiegen. Und ich habe den großen Vorteil, ich bin mit jüdischen Kindern aufgewachsen, in einen katholischen Kindergarten gegangen. Ich war schon als Jugendlicher auf einer Bar Mitzwa. Für mich war das nichts Besonderes, aber für alle anderen war es etwas Besonderes. Entweder haben sie es negiert, es gibt sehr viele, die es bis heute negieren, oder sie haben es einfach nicht beachtet und als nicht wichtig erachtet. Und im Kontext der Stadtkultur, es sind so viele Bücher geschrieben worden für die Geschichtswissenschaft, die in der Öffentlichkeit überhaupt nicht rezipiert werden. Auch diese wunderbare Schriftenreihe vom Lehrstuhl für jüdische Geschichte an der LMU wird ja nicht von einer Allgemeinheit gelesen. Und ich wollte ein Buch für die Allgemeinheit schreiben, das sich mit den Dingen beschäftigt, an denen wir jeden Tag vorbeigehen. Und wo wir plötzlich verstehen, dass die eine jüdische Geschichte haben, die diese Stadt auf eine großartige Weise bereichert haben. Und den Impuls dazu hat mir nicht meine Jugend gegeben, sondern ein Geschenk, das ich in die Sommerferien mitgenommen habe. Es dürfte 2013 oder 2014 gewesen sein, als der Kunsthändler Konrad Bernheimer seine Familiengeschichte in einem Buch Narwalzahn und Alte Meister zusammengeschrieben hat. Und ich habe das Buch in einer Nacht durchgelesen und ich komme zurück und rufe ihn an und sage, Conny, das ist ja wahnsinnig interessant. Ich bin zwar Historiker und ich bin ein historisch denkender Mensch und ich beschäftige mich mit dem, was um mich herum passiert, obwohl ich unternehmerisch tätig bin und mich mit ganz anderen Dingen beschäftige sonst. Aber ich weiß da viel zu wenig dazu. Dann haben wir uns getroffen und ich habe also zum Thema Familienunternehmen, das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet. Ich mache das auch beruflich und deswegen waren die Familienunternehmer für mich besonders interessant. Dann habe ich gesagt, komm, ich lade dich ein in unseren Alpha-Zirkel, in unser Forum für Familienunternehmer und du sprichst über dein Unternehmen. Und da kam dann die Frau Dr. Charlotte Knobloch und die Frau Salamander und viele andere aus der israelitischen Kultusgemeinde. Und da haben wir uns über Bernheimer unterhalten. Und die Geschichte Bernheimer für sich ist ja eine Unterhaltung wert, weil sie so facettenreich und vielseitig ist. Mit der Intervention von Göring und mit der Emigration nach Venezuela, wo die heutigen Bernheimers alle geboren wurden. Deswegen sind die alle katholisch. Aber ich habe mich dann plötzlich angefangen für die anderen jüdischen Unternehmer interessiert. Und es haben 1933 gab es von den zwischen 10.000 und 11.000 Juden, die in München gelebt haben, gab es noch 2.300 jüdische Gewerbebetriebe. Und das entspricht in etwa auch dem Anteil, die Juden hatten durch die Benachteiligungen über die Jahrhunderte hinweg einen sehr viel höheren unternehmerischen Anteil, weil sie keinen Zugang hatten zu den klassischen Karrieren an Universitäten, im Militär, in der Verwaltung. Und deswegen, weil sie alle aus dem Stoffhandel und Altpapierhandel und was weiß ich wo alles, was sie da in ihren fränkischen und jüdischen Landgemeinden gemacht haben, bevor sie nach München kommen durften, gemacht haben, waren sie in der Lage, Geschäfte aufzubauen, die teilweise sehr bedeutend waren, das Wirtschaftsleben dieser Stadt geprägt haben und heute noch die Architektur dieser Stadt prägen. Und die Menschen gehen an diesen Gebäuden vorbei und wissen überhaupt nicht, was es ist.
Und wenn man Ihr Buch liest, dann ist man berührt, beeindruckt und hat auch, man kann auch eine Lücke schließen, was Sie gerade sagen, wo man weiß, da war das Trachtenhaus Wallach, das es ja bis vor ein paar Jahrzehnten noch gegeben hat. Da war das Kaufhaus Uhlfelder, da war die erste Rolltreppe, wo jetzt Bräuninger Konen ist, wer sich in München ein bisschen auskennt. Und es ist ja eigentlich nur typisch für Bayern. Und deswegen ist es ja auch München, weil da die großen Geschäfte waren, die Herrschaften, die auch das Münchner Stadtbild geprägt haben, auch mit ihrem sozialen Engagement. Und denen haben sie eigentlich mit dem Buch, es sind viele Menschen, die in Vergessenheit geraten sind und viele historische Zusammenhänge, die leider ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und denen haben sie mit ihrem Buch ein Denkmal gesetzt. Und wir unterhalten uns gleich weiter darüber. Andreas Mach bei mir zu Gast. Wie Sie auf die Idee gekommen sind, Andreas Mach, sich mit diesen jüdischen Familienunternehmen in München und dann leider in Hitlers München zu beschäftigen, haben Sie uns gerade erzählt. Aber die Faszination wurde bei Ihnen immer größer, dass es da so vieles gab, was einfach nicht bekannt war.
Wissen Sie, Frau Kaiser, wenn Sie da sitzen und wie Sie richtig sagen, ich habe tatsächlich einen M&A in Geschichte, also insofern liegt mir das nicht so ganz fern, sozialwissenschaftlich zu arbeiten. Wenn Sie dann plötzlich da sitzen und Sie fangen am Abend, nachdem Sie den Tag über mit was anderem verbracht hat, und Sie fangen am Abend mit der Recherche an und Sie lesen von der Rampe in Milbertshofen und Sie lesen von den ersten 1000 Juden, die im November 1941 deportiert wurden, die plötzlich verschwunden waren. Und das waren teilweise Familien, die durchaus hätten emigrieren können, die auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten hatten. Da waren große Unternehmer dabei, die keine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen hatten, was man brauchte, um einen Reisepass zu bekommen, weil sie im Ausland eine Tochtergesellschaft hatten oder weil sie irgendwie Geld in der Schweiz hatten oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man sich überlegt, dass es einen völlig gefühllosen Bericht des Einsatzleiters gibt aus Kaunas in Litauen, wo diese 1000 Münchner Juden einfach erschossen wurden und in eine Grube geworfen wurden. Und das waren Menschen, die wenige Jahre zuvor, denken Sie an die Anna Kaspari zum Beispiel, die in der Brienner Straße
einen Salon gehabt hat.
Nein, keinen Salon, eine Galerie. Den sie von ihrem verstorbenen Mann, geerbt hat. Die Kunst- und Kulturstadt, das war den Nationalsozialisten wahnsinnig wichtig, das war dem Prinzregenten Luitpold furchtbar wichtig, aber die Kunst- und Kulturstadt war jüdisch. Und die hatte einen so großen Ruf, dass sie mit Paris mithalten konnte. Mhm. Und das haben die jüdischen Kunsthändler von München ausgemacht. Und das ist etwas, was die Nationalsozialisten für immer zerstört haben. Es ist nicht mehr, wenn Sie können über München sagen, was Sie wollen. München ist eine Stadt mit wunderbaren Museen. Es ist die schönste Stadt in Deutschland. Es hat eine Stadt mit einem wunderbaren Lebensgefühl. Aber fangen Sie mal mit dem Lebensgefühl an. Was macht München und bayerisches Lebensgefühl aus? Das ist das Bier, das ist die Tracht, das ist der FC Bayern. Und alles drei ist jüdisch beeinflusst. Das erste Mal, als der FC Bayern deutscher Meister wurde, war unter seinem jüdischen Präsidenten Kurt Landauer. Die Tracht wurde beliebt gemacht durch die Brüder Wallach. Das war eine jüdische Unternehmerfamilie. Sie haben das Wallachhaus vorhin angesprochen, neben Dahlmeier. Das Bier. Die größte Brauerei Bayerns, Löwenbräu, wurde gerettet vom König von Haidhausen, nämlich Dr. Josef Schülein, ein Jude, der mit seiner Kindelbrauerei schon damals einen Biergarten mit 6000 Sitzplätzen hatte. Und diese Kindelbrauerei und die auch dazugehörige Unionsbrauerei, wo die Zenovis-Werke waren, die sein Sohn geleitet hat, die haben die Löwenbräu vor dem Konkurs gerettet und damit wurde Schönlein Hauptaktionär von Löwenbräu. Die Nationalsozialisten haben natürlich 1933 sofort gegen das Judenbier von Schülein gewettert. Aber das ist in der Darstellung der Stadtgeschichte und in dem Verständnis des bayerischen Lebensgefühls völlig untergegangen. Dass drei so Dinge, die so wichtig sind für das Lebensgefühl in dieser Stadt, wie der FD Bayern, wie die Tracht, wie das Bier, eigentlich jüdisch geprägt waren.
Das waren ja bayerische Unternehmer, das waren bayerische Familien.
Das waren bayerische Familien, die waren
die bayerisch so geredet haben und bayerisch
wie Sie gelebt. Und ich. Ich habe auf dem Titelbuch des Buches ist der Michael Siegel abgebildet. Der ist 5 Tage nach der Reichstagswahl im März 1933 durch die Stadt getrieben worden, weil er sich für Herrn Uhlfelder, der Herr Uhlfelder, den haben Sie vorhin erwähnt, hatte das größte Kaufhaus von München. Das ist das heutige Stadtmuseum. Und das hatte die erste Rolltreppe, nicht der Isidor Bach, was heute Kronen bzw. Bräuninger ist. Und zu Uhlfelder habe ich immer eine Geschichte, die lustig ist. Ich kenne die Monika Gruber, die Kabarettistin. Und die sagte mal zu mir, was, Uhlfelder? Ja, da hat meine Oma immer erzählt, aus Freising, wenn sie zum Einkaufen gegangen ist, ist zum Uhlfelder gegangen. Weil die haben für die preissensitive Gruppe der Käufer aus dem Umland Waren angeboten und haben 500 Menschen beschäftigt, hatten ein Streichelzoo mit echten Tieren, hatten das erste Restaurant in einem Kaufhaus. Diese ganzen Ideen, wenn Sie die jüdischen Kaufhäuser in München anschauen, alle deren Inhaber hatten in Amerika eine Ausbildung gemacht. Mhm. Die konnten einfach mehr. und hatten deswegen, ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, Einkaufserlebnisse und konnten deswegen attraktivere Dinge anbieten als die anderen Geschäfte.
Und es war und waren, was Besonderes, wenn man vom Land reinkommen ist und zum Uhlfelder ist.
Waren hoch beliebt und ein etwas, sagen wir mal, nicht vornehmeres, sondern ein hochwertigeres Kaufhaus, die Kaufhauskette Bamberger und Herz, das kennt heute niemand mehr, das ist Hirme in München. Mhm. Das Schöne an Isidor Bach, dann Kohnen, dann Bräuninger und Bamberger und Herz, heute Hirmer, ist, dass die jüdischen Eigentümer sich ihre Nachfolger mehr oder weniger selber ausgesucht haben, weil sie aus dem Unternehmen kamen. Also der Isidor Bach hat sich den Johann Kohnen, der bei ihm Lehre gemacht hat, ausgesucht als Nachfolger und hat dafür gesorgt, mit seinem Anwalt zusammen, dass er die Finanzierung zustande gebracht hat und das den nationalsozialistischen Gesetzen gegenüber entsprochen hat.
Wir sprechen jetzt schon von diesem schrecklichen Wort Arisierung.
Ja. Und bei Bamberger und Herz war es genauso. Der Hans Hirmer wurde ausgesucht von Herrn Bamberger für die Nachfolge in diesem Haus in München. Das ist das einzige von den 5 Bamberger und Herzhäusern ist, das als wirklich als Kaufhaus überlebt hat. Es gibt das in Frankfurt noch, das ist Peek und Cloppenburg. Aber die anderen Häuser mussten alle schließen wegen der jüdischen Boykotte, die Sie vorhin angesprochen hatten.
Und darüber unterhalten wir uns, wie das überhaupt dann angefangen hat. Sie haben in Ihrem Buch auch gesagt, der Antisemitismus war immer da und hat schon viel früher begonnen. Und das Titelbild, dieses erschütternde Titelbild von Ihrem Buch ist auch ganz wichtig, um zu sehen, wie auf einmal angesehene Menschen in München gedemütigt, entrechtet und gefoltert worden sind. Ein wesentliches Kapitel in Ihrem Buch, Andreas Mach, ist, dass der Antisemitismus ja nicht schon 1933 begonnen hat. Wir haben uns aber auch vor der Musik darüber unterhalten, dass es bayerische Bürger waren, Münchner Bürger, die auch in der Gesellschaft sehr wichtig waren, die Gesellschaft geprägt haben und einfach ein bayerisches Leben gelebt haben in ihrer Glaubensrichtung, so wie wir uns alle wünschen würden, dass jeder von uns im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im normalen Leben miteinander umgehen kann, dass jeder nach seinem Glauben leben kann und ein gemeinsames Leben möglich ist.
Ja, da könnte man natürlich jetzt stundenlang drüber reden. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen in der Zeit bleiben können. Aber lassen Sie mich zum Thema Antisemitismus was sagen. Antisemitismus ist natürlich 2000 Jahre alt. Und ich möchte da einfach nur 3 Bücher und die Titel dazu erwähnen, weil dann hat man eigentlich alles verstanden. Der Herausgeber von der Jüdischen Allgemeinen, das ist den meisten Menschen gar nicht klar, dass es diese Zeitung überhaupt gibt, der Philipp Heimann Engel, in Deutschland aufgewachsen, ein deutscher Journalist, hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, das heißt Antisemitismus immer und immer noch. Also der war nie verschwunden. Wo soll er denn ja auch in der Zwischenzeit hingegangen sein? Also auch von 1945 bis zum Jahr 2025 oder 24. Dann der Antisemitismus-Forscher Samuel Salzborn hat ein Buch geschrieben über kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im deutschen Erinnern. Und die Münchner Ehrenbürgerin Dr. Rachel Salamander hat ein Büchlein geschrieben über »Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen«. Und wenn Sie jetzt diese 3 Titel zusammennehmen und es in den Kontext der Münchner Stadtgeschichte bringen, dann kommen Sie auf 2 Punkte. Und das ist vergessen, nicht wissen, nicht wissen wollen und nicht aufbegehren. Und das ist das, was ich bis zum heutigen Tag nicht verstehen kann. Und wir haben vorhin in der Vorbesprechung darüber gesprochen, was hätten wir gemacht? Mhm. Hätten wir versteckt? Hätten wir geschwiegen? Wären wir gegangen? Ich würde gerne glauben, ich hätte versteckt oder wäre gegangen. Aber vielleicht hätte ich es nicht gemacht. Und wahrscheinlich wird meine nächste Arbeit zu diesem Thema ein Buch über Täter sein. Weil die Täter sind jetzt tot, so wie wir auch leider ja fast keine Zeitzeugen mehr haben. Und das wird ein sehr, sehr schwieriges Buch, weil da werden sehr viele Familiengeschichten umgeschrieben werden müssen, weil die Geschichte von den gütigen Großeltern, die die Juden versteckt haben, eben einfach nicht stimmt. Die Amerikaner haben in Verstecken in München 7 Juden vorgefunden. Eine Historikerin, Frau Scharfstädter, spricht von 87 bis 100. Das liegt wahrscheinlich an der Zugehörigkeit zur israelitischen Kultusgemeinde oder nicht, weil, und das ist mir noch wichtig als Satz, das Judentum wird immer als monolithischer Block vor allen Dingen von Antisemiten wahrgenommen. Das Judentum ist so vielfältig, wie man sich es nur irgendwie vorstellen kann. Und es ist der Instanz jüdischen Lebens in Deutschland zu verdanken, Frau Dr. Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, dass jüdisches Leben in seiner Vielfalt in München wieder sichtbar ist und stattfinden kann. Und am St. Jakobsplatz auch ein sichtbares Zeichen des Stadtbildes und der Stadtgesellschaft wieder geworden ist. Mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind.
Jetzt haben wir gesagt, der Beginn des Antisemitismus ist schon länger. Und dann kommen wir doch jetzt auch gleich auch zum Thema Zeitzeugen. Sie haben noch mit Zeitzeugen gesprochen, mit Nachkommen von diesen jüdischen Familien, Unternehmerfamilien in München. Und Ihnen ist auch ganz wichtig, dass diese Zeitzeugen nochmal zu Wort kommen, damit die Menschen auch nicht vergessen werden.
Ja, also mein letzter Podcast, den wir mal bei der Buchvorstellung in der EKBG, werden wir den spielen, ist mit Bea Green, geborenen in Siegel, 99 Jahre alt, die mit Hilfe ihres Sohnes Paul aus San Francisco tatsächlich einen 1,5-stündigen Zoom mit mir gemacht hat aus London. Und da ist mir aber jetzt was anderes noch wichtig. Also die Bea Green ist die Tochter von Michael Siegel. Der Michael Siegel ist der Rechtsanwalt, der auf dem Titelbild meines Buches ist, der 5 Tage nach der sogenannten Machtergreifung von der bayerischen Polizei, wahrscheinlich aus eigenem Antrieb, weil es gab ja keine Anordnungen oder Gesetze dazu, zusammengeschlagen und anschließend durch die Stadt getrieben wurde mit abgeschnittenen Anzughosen. Ein sehr eleganter Herr, immer perfekt gekleidet und barfuß am 10. März 33, da hat es glaube ich 8 Grad gehabt. Also das war sicherlich als entwürdigend. Er hat lebenslange Schäden davon getragen, ist aber dann im Exil in Lima 97 Jahre alt geworden. Und seine Tochter Bea ist heute 99 und sie kann noch ein Gespräch führen, weil sie sich an sehr viel erinnern kann. Sie hat München sehr oft besucht, sie spricht noch einen leichten bayerischen Akzent und sie sagt, sie hat Dirndln angehabt und sie hat Zöpfe gehabt und sie hatten ein Haus am Walchensee und die Fotos von Michael Siegel und seiner Tochter oder auch seinem Sohn
in Lederhosen.
Also bayerisch haben die Milch beim Bauern nebenan geholt und waren hochgeachtet, bis plötzlich nach 1933 ein Schild an der Tür stand: Wenn ihr wiederkommt, jagen wir das Haus in die Luft, egal ob ihr da seid oder nicht. Ich meine, diese Unmenschlichkeit war doch Eigeninitiative. Das hat ja den Leuten niemand befohlen. Das Wegsehen war auch Eigeninitiative. Das hat den Leuten niemand befohlen. Mhm. Und das ist das, was mich so erschüttert. Deswegen habe ich vorhin die Geschichte aus Kaunas erzählt. Dieses Vergessen, Nichtwissen, das müssen wir für die junge Generation in eine neue Medienform bringen, weil wir mit Büchern und Filmen da nicht mehr das erreichen, was wir erreichen müssen. Und wir brauchen dringend, und das sage ich allen Bildungspolitikern, wir brauchen dringend eine Wende im Geschichtsunterricht und in der Erinnerungskultur, weil wir sind jetzt an einem ganz gefährlichen Zeitpunkt, dass wir nämlich wirklich vergessen, weil, wenn Sie sich mal anschauen, die Bücher, die über Judenverfolgung im Nationalsozialismus geschrieben werden, sind fast alle 20 Jahre alt. Also das Thema ist nicht mehr en vogue, weil sich auch niemand mehr dafür interessiert, weil es jetzt niemand mehr erlebt hat. Und für die Jugend von heute, wir hatten uns vorhin darüber unterhalten, dass wir der gleiche Jahrgang sind. Ich kann mich erinnern, dass es thematisiert wurde im Geschichtsunterricht. Sie sagen, auf einer katholischen Schule wurde es nicht thematisiert. Auch heute wird es nur am Rand behandelt. Und wenn ich mit Abiturienten spreche, auch von sehr guten Schulen, für die ist der Nationalsozialismus die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert und der Holocaust das fürchterlichste Verbrechen, da zitiere ich wieder Frau Dr. Salamander, das wir jemals gesehen haben. Für die ist das eine Fußnote in der Geschichte. Das hat für die so viel Bedeutung wie die Französische Revolution. Das ist überhaupt nicht wichtig. Also müssen wir neue Medienformen finden und daran arbeite ich jetzt gerade. Ich arbeite an einer größeren Initiative mit dem NS-Dokumentationszentrum, mit dem Jüdischen Museum. Habe da die Unterstützung vom Oberbürgermeister, habe da die Unterstützung von der Frau Dr. Knobloch, dass wir zum Thema Erinnerungsarbeit für die junge Generation neue Formate finden, um das Thema lebendig zu halten. Weil wenn wir vergessen, und das ist ein Satz, den ich zweimal in meinem Buch zitiere, dann geht es uns so wie der berühmte Satz des amerikanischen Philosophen George Santayana, der 1901 im Life of Reason geschrieben hat, wer seine Geschichte nicht kennt, ist verdammt dazu, sie zu wiederholen. Und wir sind an manchen Teilen, wenn Sie die Durchwanderung der rechten Parteien mit Nazis anschauen, wir sind in Deutschland nicht mehr weit weg. Und ich meine, der Michel Friedmann sagt, wer heute noch von Wehret den Anfängen spricht, der hat überhaupt nichts verstanden. Wir sind mittendrin.
Und deshalb ist ein Buch wie Ihres so wichtig.
Vielen Dank.
Andreas Mach ist bei mir zu Gast und stellt sein Buch Jüdische Familienunternehmer in Hitlers München vor. Kunst und Kunstraub ist auch ein großes Thema in Ihrem Buch.
Also die Kunst- und Kulturstadt, die eine jüdische Kunst- und Kulturstadt war und dann zur nationalsozialistischen Kunst- und Kulturstadt wurde, das ist eine dieser vielen Lügen der Nationalsozialisten. Die wesentlichen Kunsthändler, und ich fasse den Begriff jetzt breit, also ich würde da auch einen Bernheimer, der eigentlich ein Innenausstatter war, und aber halt mit hochwertiger Kunst, also der hatte Aubusson-Teppiche, Patisserien nachgebaute italienische Möbel, war also insofern eigentlich mehr ein Ausstatter, so wie der Hofausstatter, das waren übrigens fast alles bayerische Hoflieferanten, ist in dem Buch von der Marita Krause, kann man das nachlesen, aber der Ballin zum Beispiel ist total die Brüder Ballin sind total in Vergessenheit geraten, das Geschäftshaus von denen war das Palais neben der Commerzbank gegenüber vom Bayerischen Hof am Promenadeplatz. Und das weiß eigentlich fast niemand, dass das Haus Ballin war. Und es war um die Jahrhundertwende und zu Beginn des 20. Jahrhunderts einer der führenden europäischen Ausstatter von Luxusdampfern und von Luxuswillen. Und die haben auch für die Stadt München gearbeitet und sind dann durch die Boykotte in Schwierigkeiten geraten. Das Haus Bernheimer sicherlich ein Sonderfall. Bernheimer hat die Villa Hügel, also das damals größte Wohnhaus Europas, einer nicht aristokratischen Familie, der Familie Krupp, in Essen ausgestattet. Zu beiden Geschichten, nehmen Sie mal die zwei raus. Ich könnte auch den drei nehmen, wo jetzt die IHK untergebracht ist, der Kunstpalast. Ich könnte den Hugo Helbing nehmen, wo das wahrscheinlich einzige jüdische Unternehmen Münchens in den Händen der gleichen Familie ist, wie es vor dem Nationalsozialismus war, nämlich die Münzhandlung Gerhard Hirsch. Obwohl sie eine Gründung nach dem Krieg ist, aber die wird von seiner Nichte, von Gerhard Hirsch, der ein Überlebender von Auschwitz war, Dr. Franziska Bernheimer geführt. Das ist das einzige Unternehmen von diesen 2300 jüdischen Unternehmen in München, das heute noch einem jüdischen Unternehmer gehört. Und alle Juden, die in München leben, ich würde mal sagen 99,5%, die anderen sind alle tot oder sind nie mehr zurückgekehrt, sind die Nachkommen der NS-Tötungsmaschinerie in Osteuropa. Und einige davon sind sehr erfolgreich. Viele davon sind durch meine Recherchen Freunde geworden. und ich möchte einen davon, dem ich an der Stelle auch sehr dankbar bin, und seiner Familie danken. Das ist Emil Schustermann von Schustermann und Bornstein. Die kommen aus Breslau. Der hat mir seine Geschichte erzählt. Der ist in einem Konzentrationslager als Kind geboren und hat überlebt. Und das sind Geschichten, wenn Sie die hören, wenn Ihnen jemand einen Ausweis zeigt und da steht als Geburtsort Plaschow. Und jeder, der Schindlers Liste gesehen hat, und das war ein Blockbuster damals, klar, weil der Schindler ist ein guter Deutscher, der hat Juden gerettet. Mhm. Das hören die Deutschen viel lieber als Holocaust oder irgend sowas. Und da läuft es in einfach kalten Rücken runter, dass sowas möglich ist. Und dass die Menschheit zu so etwas imstande war. Und dass heute, wenn Sie in einer Unterhaltung das Thema in München auf die jüdische Geschichte von München bringen, dass der Tisch dann verstummt. Es will niemand wissen und es interessiert niemanden. Aber ich möchte zu Bernheimer und Balint zurückkommen. Die Balints haben überlebt und konnten ausreisen, als die Ausreise für Juden verboten waren, weil die Bella Balin eine ausgebildete Krankenschwester war. Und die hat beim Hitlerputsch 1923 den verwundeten Göring in ihren Hauseingang geschleppt und hat ihm Erste Hilfe geleistet. Und dann, als die Behörden ihn enteignen wollten, dann haben die Brüder Balin halt dem Göring geschrieben. Und der Göring hat ihnen Schutz gewährt. Der hat seine Miete für sein Gebäude, das er dann verkauft hat, bis zu seiner Emigration bekommen. Das hat kein Jude hat über irgend sein Geld verfügen können aus den Kaufpreisen. Die wurden alle konfisziert und die Leute mussten alle schauen, wie sie weiterkommen. Und bei Bernheimer war es ähnlich. Der Göring hatte ja für die ganzen Repräsentationsgebäude in Berlin, brauchte der ja viele Ausstattungsgegenstände und es gab einen Besuch bei Bernheimer und da hat er eingekauft und dann hat er ihn erpresst. Und dann hat er gesagt, er hat eine jüdische Cousine und die hat eine Kaffeeplantage, die gehört heute noch der Familie Bernheimer. Die soll er ihr doch bitte abkaufen, ich glaube für 400.000 Reichsmark.
Eine horrende Summe.
Und dafür muss er aber die jüdische Cousine und ihren Mann dann bitte mitnehmen und ihm in einem Kuvert 800.000 Reichsmark in bar übergeben. Sonst macht er das nicht. Und dann hat der alte Bernheimer, war ein guter Geschäftsmann, dann hat er gesagt, naja, also das mache ich nicht, die Zahlen geben das nicht her. Und dann hat er einen Tipp von einem Mitarbeiter bekommen, wenn sie das tun, wird kein Mitglied der Familie Bernheimer jemals Deutschland verlassen. Jetzt war er aber Honorarkonsul von Mexiko. Und die Mexikaner haben der deutschen Nazi-Regierung ein Ultimatum gestellt und haben gesagt, wenn ihr die Bernheimers nicht ausreisen lasst, dann verhaften wir alle Deutschen in Mexiko. Und auf die Art und Weise kamen die nach Venezuela und sind heute Katholiken, weil sie heute, die heute lebenden Bernheimers, alle in Venezuela geboren wurden.
Das ist auch eine unglaubliche Geschichte, die Sie da erzählen und ja teilweise auch aufgedeckt haben, weil Sie ja auch gerade gesagt haben, Sie sprechen noch mit Zeitzeugen, mit Nachkommen, die dann Ihnen Ihre Geschichte erzählen, die nicht so bekannt ist. In manchen Archiven findet man natürlich Unterlagen, aber die persönliche Version ist dann doch Ihnen erzählt worden.
Ja, das ist einfach auch dadurch, dass ich in Amerika studiert habe und in Amerika gelebt habe, tue ich mir relativ leicht, irgendwelche Amerikaner ausfindig zu machen und sehr viele von den Münchner Unternehmern, jüdischen Unternehmern, sind ja nach Amerika gegangen. Ich bin im E-Mail-Austausch mit Lisbeth Shaw, geborene Bamberger. Die wurde in der Redwitzstraße im Herzogpark geboren, waren eben die Tochter von Fritz Bamberger, dem Besitzer von Bamberger und Herz. Und die war kürzlich in München mit ihrer Familie und hat die Familie Hirmer besucht. Und die haben auch ein, ja, eigentlich ein okay Verhältnis, ein eher freundschaftliches Verhältnis, so wie auch die Gabriele Castagnaro ein freundschaftliches Verhältnis mit der Familie Bach hat, also die Nachkommen von Isidor Bach, also Konen, die heute Bräuninger. Und die hatten ein Haus in Leipzig, das eine sehr traurige Geschichte hat, die jetzt weit führen würde, weil die beiden, alle Brüder Bamberger, alle Geschwister Bamberger, außer Fritz Bamberger, sind im Holocaust zum Opfer gefallen, direkt oder indirekt. Und eines deren ganz großen Häuser war in Leipzig. Und das haben 1938 in der Pogromnacht die Nazis angesteckt und den Brüder Bamberger wegen Brandstiftung verhaftet und Versicherungsbetrug. Und die mussten das Haus dann selber wieder in Stand setzen. Und nach der Wende hat sich der Neffe von der Lisbeth Schorr, geborene Bamberger, sehr dafür eingesetzt, dass eine große Gedenktafel an dieses Gebäude gebracht wird. Und dann habe ich die Lisbeth Schorr, die mir die unveröffentlichten Memoiren ihrer Mutter, die im Buch abgedruckt sind, zur Verfügung gestellt haben, die wir zum ersten Mal in einer übersetzten Form, die sind nämlich in der Sprache ihres Emigrationslandes, die sind nach Los Angeles emigriert, geschrieben für ihre Nachkommen. Und da erzählt sie die Geschichte ihrer Familie und der Familie ihres Mannes. Ich habe diese Lisbeth Schorr Bamberger, die auf abenteuerliche Weise mit ihrem Bruder mit Hilfe des amerikanischen Konsuls ausreisen konnte, als ihr Vater noch in Dachau war. Ich habe zu ihr gesagt, warum sagen Sie dem Herrn Hirmann denn nicht, dass Sie so eine Tafel haben wollen, dass das mal Bamberger und Herz war und ein Teil dieser großen bekannten Gruppe, die man vielleicht mit Peek und Kloppenburg in der heutigen Zeit vergleichen kann. Und dann hat sie gesagt, nein, das braucht es nicht, das ist schon in Ordnung. Also wenn man die Möglichkeit hat, mit den Menschen zu sprechen, dann versteht man mehr. Mhm. Man versteht aber eine Sache, und das ist mir ganz wichtig, weil das wird sehr, sehr selten thematisiert. Da waren 11.000 Juden haben in Deutschland gelebt. Das war nie so viel wie in Wien oder in Berlin oder in Frankfurt.
In München meinen Sie?
In München. Aber all die haben ihre Heimat verloren. Selbst wenn sie nicht ermordet wurden. 3.000 Münchner sind ermordet worden. 3.000 Münchner Juden. Die haben ihre Sprache verloren. Die haben ihre Identität verloren, ihre Jugend, ihre Erinnerungen. Wenn Sie mit der 99-jährigen Bea Green, geborene Siegel, heute über Walchensee sprechen, da funkeln die Augen, das war eine Zoom-Konferenz, da funkeln die Augen dieser 99-jährigen in München geborenen. Und sie erinnert sich an den Walchensee, als wäre das das Paradies gewesen. Da ist man mit dem Ruderboot gefahren, da ist man barfuß durch die bayerischen Wiesen gelaufen. Das ist etwas, das hat sie in ihrem Leben nie mehr gemacht. Und die hatte Glück, die ist 1939 mit ihrem Bruder mit einem Kindertransport nach London gekommen und kam in ein hocharistokratisches Herrenhaus, wo sie gelebt hat wie eine Prinzessin. Dieses Glück hatten ganz wenige. Aber sie ist da geblieben. Sie hat einen Engländer geheiratet. Ihr Bruder ist dort geblieben, der hat seinen Namen geändert, gibt es einen Artikel dazu, von Siegel zu Sinclair. Mhm. Ich bin mit seinem Sohn, der lebt in Oxford, bin ich in Kontakt.
Ein Sir Sinclair mittlerweile?
Nein, Sir Sinclair, obwohl sie alle irgendwie wissenschaftlich oder juristisch tätig sind. Und der hat mir das Familienarchiv zur Verfügung gestellt, deswegen habe ich relativ viele Bilder von den Siegels. Und ich fand dieses Michael-Siegel-Bild, obwohl es ein bekanntes Bild ist, so typisch, weil es einer Eigeninitiative entstand. Es gab keinerlei Hinweise aus Berlin, wie man eine jüdische Beschwerde bei der Polizei zu behandeln hatte. Keine. Kann es ja auch nicht gegeben haben.
Es
war reine Willkür und Eigeninitiative. Und die Polizei hat diesen armen Menschen einfach zusammengeschlagen. So zusammengeschlagen, dass er lebenslang ein Hörleiden davon getragen hat. Und das hat die Tochter mitgekriegt und das hat sie mir in dem Interview erzählt. Hat sie gesagt, der Papa ist plötzlich nach Hause gekommen und es war alles blutig und die Mama war gar nicht da. Und das hat die, also aus ihrer kindlichen Perspektive, und die ist 1925 geboren, also war die 1933 8.
Das war kurz vor ihrem 8. Geburtstag, ja, erzählen, genau, Sie in Ihrem Buch.
Ja, das war kurz vor ihrem 8. Geburtstag. Und das hat sie
nie vergessen.
Das hat sie nie vergessen. Aber, und das ist mir wichtig, der Verlust der Heimat ist mindestens so schlimm wie der Verlust des Vermögens. Diese Menschen haben teilweise nur durch Zuwendungen von Freunden, die im Ausland gelebt haben, überhaupt überleben können. Und das beschreibt zum Beispiel die Lotte Bamberger, die Mutter von der Lisbeth Shaw, in ihren Erinnerungen, die im Buch abgedruckt sind, die wir auf Englisch und auf Deutsch abgedruckt haben, schreibt sie, wer ihr wie viel Geld geschickt hat. Und wenn sie keinen Bamberger Vetter gehabt hätten, der ihnen ein Affidavit, also eine Bestätigung, dass sie ein amerikanisches Visum bekommen, ausgestellt hätten, wären sie überhaupt nie aus Deutschland herausgekommen. Und deswegen darf man auch nicht vergessen, dass ein ganz kleiner Teil der Juden, vielleicht 20%, reich war. Das ist ja so ein antisemitisches Vorurteil. Alle Juden waren reich. Quatsch. Alle Juden mussten ihr Vermögen anmelden, das über 5000 Reichsmark war. Das war natürlich zum Zwecke der Beraubung. Und es ist ja dann auch in der Pogromnacht vom 9. November 1938 geschehen. In den Tagen danach fängt auch der Münchner Kunstraub statt, den Sie vorhin erzählt haben. Da wurden systematisch alle jüdischen Häuser und Wohnungen ausgeräumt. Und die Kunst wurde in die Museen aufgeteilt. Die Museumsdirektoren wussten genau, wo was hängt.
Sie beschreiben ja auch eine Dame, die dann in der Küche sitzen musste, während die Schergen, einfach ihr Haus ausgeräumt haben.
Frau Aufhäuser musste mit der Haushälterin in der Küche sitzen und die NS-Schergen sind durchs Haus gegangen und wussten genau, was sie mitnehmen. Haben alles mitgenommen, keine Quittung hinterlassen, haben irgendwann mal die Türe aufgesperrt und sind wieder gegangen. Und das ganze Haus war leer.
Aber was Sie gerade erzählen wollten, das waren eben auch diese kleinen Händler, die sich im Bahnhofsbereich mit kleinen Geschäften versucht haben, eine Existenz zu schaffen.
Also man darf das nicht vergessen, das kommt jetzt so ein bisschen raus, als hätten die alle große Kaufhäuser gehabt. Das waren die etablierten, oft konvertierten Juden, die gedacht haben, es passiert ihnen nichts. Es haben viele amerikanische Autoren darüber geschrieben, warum die Juden so lange in Deutschland geblieben sind im Nationalsozialismus, weil sie so assimiliert waren, dass sie nicht glaubten, dass ihnen irgendetwas passierte. Aber es gab unheimlich viele Ostjuden und Zuwanderer, die kleine Geschäfte hatten, kein Geld hatten, keine Verbindungen ins Ausland. Die konnten nicht emigrieren. Die wurden ermordet. Denen blieb gar nichts anderes übrig.
Ein berührendes Thema, über das wir sprechen, über jüdische Händler und Familienunternehmer in Hitlers München. Sie haben vielen von diesen Menschen ein Denkmal gesetzt, Andreas Mach. Und wir reden in der zweiten Stunde weiter über Ihr beeindruckendes Buch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde unseres Gespräches über Arisierung, über die Bedeutung von kleinen und großen jüdischen Unternehmen in München und ihre Lebens- und Leidenswege. Ein Buch ist zu diesem Thema erschienen, jüdische Familienunternehmer in Hitlers München, mit dem passenden und berührenden Titel Entrechtet, beraubt, verfolgt und ermordet, erscheint jetzt im Alitera Verlag. Und der Autor Andreas Mach ist bei mir zu Gast. Wir haben uns in der ersten Stunde schon sehr intensiv unterhalten und sprechen auch jetzt über Arisierung, ein unangenehmes Wort mit einer Tragödie dahinter, auch über Kunstraub und über jüdische Familien und ihre Geschichte. Bayerische Geschichte, ein Kapitel bayerischer Geschichte, über das man doch sehr wenig weiß, und dieses Buch zeigt vieles auf. Ich habe versucht, dieses hässliche Wort sehr behutsam auszusprechen, Arisierung, und das ist ja auch ein wichtiger Begriff in Ihrem Buch, dass das auch falsche Konnotationen erzeugt hat, dass es dann auch juristisch einen ganz anderen Stellenwert hat, als es in dieser Dimension, die Sie beschreiben, überhaupt nachvollziehbar war.
Also die Bandbreite ist sehr groß. Es haben sehr viele Menschen, nachdem die Alliierten und diese Gesetze hat ja dann die junge Bundesrepublik übernommen, nachdem die Alliierten die Gesetze verabschiedet hatten über die Rückgabe, haben sehr viele, vor allen Dingen jüdische Unternehmer, Anträge gestellt auf Rückerstattung. Das hat bei Unternehmen und Immobilien im überwiegenden Teil funktioniert. Wo es nicht funktioniert hat, und das sehen Sie an der Lost Art Datenbank, das ist bei Kunst. Es taucht auf jeder Auktion, taucht aus irgendeiner Arisierung auch im Jahr 2024 noch ein gestohlenes Kunstwerk auf, das eben, wie Sie vorhin beschrieben haben oder vorher mich gefragt haben, nach der Frau Aufhäuser, die da in der Küche festgehalten wurde. Diese Sachen wurden manchmal schlecht katalogisiert. Die Museumsdirektoren haben nach dem Krieg sehr häufig gesagt, das Zeug ist verbrannt, wir wissen das nicht. Es wird immer wieder noch was zurückgegeben. Herr Spähnle hat mir neulich erklärt, dass er...
Der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung.
Dass er Silber zurückgegeben hat. Die Frau Knobloch sagt zu dem Thema, jedes Stück und wenn es noch so klein ist, das zurückgegeben wird, stellt ein Stück Gerechtigkeit her. Es wurden zum Beispiel in der Stadtbibliothek 3 Bücher gefunden mit dem Ex Libris von Anna Kaspari. Die wurden erst vor einigen Jahren, ich meine 3 Bücher, das sind nicht viel, die wurden erst vor einigen Jahren an die Erben der in Kaunas ermordeten Anna Kaspari in London zurückgegeben. Was nicht zurückgegeben wurde in großem Umfang, ist eben Hausrat und es ruht sehr viel Kunst in Privathaushalten. Das Thema Provenienzforschung, zu dem hat Frau Stoll vom Auktionshaus Neumeister sehr viel beigetragen, die eine Juniorprofessorin für Provenienzforschung beauftragt hatte mit der sehr schwierigen Vorgeschichte des Hauses Neumeister. Das Haus Neumeister hieß früher Weinmüller und hatte eine Monopolstellung der Nationalsozialisten beim Verkauf von Kunst aus den Kunsthandlungen. Und die haben die Einlieferungsbücher gefunden. Und immer wenn Gestapo dabei steht, dann weiß man, das ist abgehängt worden. Ganz klar, wie das zuzuordnen ist. Und durch diesen Fund dieses Einlieferungsbuches, auch bei Karl und Faber, ist mal über den Kunsthändler Hugo Helbing, der damals einer der größten europäischen Kunsthändler war, ist auch ein Einlieferungsbuch gefunden worden. Und die Heinemann-Datenbank, das ist das Eckgebäude der Südchemie, das war so eine Reihe von Palais, also das Palais Bernheimer gilt als das Modell eines Münchner Geschäfts- und Wohnhauses. Das setzte sich aber fort. 2 Häuser weiter war dann die Galerie Heinemann. Das ist das Gebäude von Südchemie, beziehungsweise heute Clariant. Und dann kommt die IHK München und Oberbayern. Das war der Kunstpalast 3. Also kann man sagen, das ganze Ensemble wurde von jüdischen Kunsthändlern belegt. Es gibt sehr viele Initiativen, Kunst zurückzugeben. Man kann das online aufrufen. Es gibt auch eine inzwischen aus dem Germanischen Nationalmuseum zu den Beständen des Hauses Heinemann gibt es inzwischen eine Online-Datenbank. Aber es wird halt sehr, sehr wenig gefunden und die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich viele Dinge zurückgegeben werden, die ist sehr gering. Es gibt ja Dokumentationen auch, die beweisen, dass sehr viele Menschen Kunst in Dachböden oder in ihren Häusern oder Wohnungen, die sie von Großeltern und Urgroßeltern haben, eben einfach aufbewahren. Und ich stelle diese These auf, darüber habe ich mal mit einem Freund ein kleines Streitgespräch geführt. Ich habe gesagt, wenn man, was in Traditionshaushalten gar nicht ungewöhnlich ist, wenn man Silber mit Monogrammen hat, also Besteck, das man keinem Familienmitglied zuordnen kann, dann ist man wahrscheinlich von gestohlenem jüdischem Haushaltssilber. Mhm. Dieser Freund sagte dann zu mir, nein, nein, das kommt aus der Verarmung in der Weltwirtschaftskrise. Beide Thesen sind richtig, beides kann zutreffen.
Oder auch nicht. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, und das hat mich sehr bewegt, dass es ja schon damals auch Anfragen gab, ob die Deportation eines Nachbarn zum Beispiel schon geplant ist, ob man dann die Wohnung und den Hausstand übernehmen könne. Das war eigentlich schon alles so organisiert, dass man wusste, man kann sich wie in einem Selbstbedienungsladen auch die Nachbarschaft bei jüdischen Bekannten, Nachbarn, Weggefährten einfach bedienen.
Also der, ich weiß gar nicht mehr, ob das das Stadtmuseum oder das Jüdische Museum war, hat ja mal die Geschichte von diesem Koffer gemacht. Und das war eine Familie Picard, die wurde deportiert. Die waren offensichtlich nicht unvermögend und haben einen Überseekoffer bei ihren Nachbarn untergebracht. Und dieser Koffer beinhaltete Schmuck, Devisen, Wertpapiere, Pelze und ähnliche Dinge. Also Dinge, die von Wert waren. Und den leeren Koffer hat man irgendwann mal der Erbin zurückgegeben, weil einer der Familienmitglieder kam auf diese Geschichte über ein anderes Familienmitglied. Und dann hat man gefragt, ja, warum ist da nichts mehr übrig? Ja, also man musste dem Transporteur, musste man den Schmuck geben, weil das war ja sehr gefährlich. Die haben im gleichen Haus gewohnt, also ich weiß gar nicht, so viel kann der Spediteur da nicht verlangt haben, um den Koffer von unten nach oben zu tragen. Das ist so ein typischer Fall, wo der Nachbar profitiert hat. Es gibt ein Gebäude, die Erben werden das in dem Buch lesen. Es gibt ein Gebäude in München, das gehört einer Grundstücksgesellschaft. Und das ist die Grundstücksgesellschaft des Ariseurs. Und dieses Gebäude ist heute noch im Besitz des Ariseurs, der Ariseursfamilie bzw. seiner Nachkommen. Und der hat bei dem Versuch eines Restitutionsverfahrens angegeben, es wären alle Unterlagen verbrannt worden, verbrannt damals in den Kriegshandlungen, und es hat gereicht. Und es wurde nie eine Entschädigung gezahlt.
Wir haben aber gerade eben auch angefangen, über das hässliche Wort Arisierung zu sprechen. Sie haben jetzt gerade vom Ariseur gesprochen. Das war ja auch eine Bezeichnung, wo Tür und Tor geöffnet war, zu handeln, wie man will. Dass man Menschen Sachen wegnimmt, die auch noch zahlen mussten für ihre Ausreise. Und ich glaube, das war auch das Kaufhaus Ulfelder, das in der Pogromnacht zerstört wurde. Und die Ulfelders mussten auch noch wieder für die Wiederherstellung ihres zerstörten Gebäudes zahlen.
Ja, das war wie bei dem Bamberger und Herzgebäude in Leipzig. Die wurden dann auch noch der Brandstiftung und des Versicherungsbetruges angeklagt, damit man sie einsperren konnte. Na, später hat man sie dann im Konzentrationslager ermordet. Insofern war das nur der Anfang der Verfolgung. Der früher sehr aktive Historiker Götz Ali hat in der Michael Verhoeven-Dokumentation den Nationalsozialismus mal eine Gefälligkeitsdiktatur genannt. Mir hat dieser Begriff sehr gut gefallen, und ich habe dann ein bisschen recherchiert, was er damit eigentlich meint. Er meinte damit, es gab gar nicht so viele Staatsdiener, die von den Nationalsozialisten bezahlt wurden, damit man dieses ganze Spitzelsystem aufrechterhalten konnte. Also musste man diese Leute ja irgendwie entlohnen. Und nachdem der nationalsozialistische Staat ja immer klamm war und die Arisierungserlöse über die Judenvermögensabgabe und dann die Sonderabgabe nach dem 9. November 1938 etwa die Hälfte des Jahreshaushaltes des Deutschen Reiches betrugen an jüdischem Vermögen, ist diese Geschichte mit der Gefälligkeitsdiktatur so wichtig. Es gab unzählige Menschen, die gegen einen Hinweis eine Entlohnung bekommen haben. Mhm. Aber natürlich nicht aus dem klammen Haushalt, sondern denen hat man halt irgendwelche jüdischen Sachen gegeben. Einen Silberaufsatz oder eine größere Wohnung. Und die war dann auch eingerichtet. Es gibt, das ist sicherlich nicht historisch, aber es ist insofern typisch. Es gibt aus Schindlers Liste gibt es diesen Moment, wo er da an seinen neuen Standort kommt, um seine Emailfarnfabrik zu machen. Und dann zieht er in eine Wohnung, die sehr herrschaftlich ist. Und die Juden sind gerade abgereist. Also er zieht in eine komplett eingerichtete Wohnung und die wurden gerade deportiert. Und das ist natürlich fiktiv, obwohl die Gesamtgeschichte stimmt. Und man weiß auch gar nicht, ob das so genau stattgefunden hat. Aber der hat sicherlich sehr herrschaftlich gewohnt. Aber das war eigentlich eher, Standard. Und insofern gefällt mir dieser Begriff der Gefälligkeitsdiktatur auch sehr gut, weil er eben auch darauf hinweist, dass niemand behaupten kann, und die gesamte Geschichtswissenschaft hat es untersucht und auch bewiesen, dass niemand behaupten kann, er habe von der Judenverfolgung nichts gewusst.
Und das ist ein großes Thema. Jüdische Familienunternehmen in Hitlers München, er wurde ja auch erst noch hofiert, Der spätere Führer, und es war in manchen Salons in München, wurde er einfach so ausgestattet. Ihm wurde, schreiben Sie ja auch, gutes Benehmen beigebracht, wie man sich kleidet. Die Dimension wurde erst später allen bewusst, was da überhaupt geschehen ist. Sie haben einige Beispiele von jüdischen Kunsthändlern in München. Sie haben Beispiele von jüdischen Familienunternehmen in München, die so selbstverständlich schienen und jetzt verschwunden sind und sie ihnen, wie wir schon gesagt haben, ein Denkmal gesetzt haben.
Darf ich nochmal auf den Anfang Ihrer Frage zurückkommen? München hat sich sehr lange sehr schwer getan mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Menschen wussten vielleicht noch, dass es mal das Braune Haus gab. Aber als David Clay Large Ende der 90er Jahre sein Buch über Hitlers München geschrieben hat, schrieb er auch, dass es eigentlich unakzeptabel ist, dass diese Stadt kein Museum des Nationalsozialismus hat. Das gibt es heute. Das ist sehr gut besetzt mit Frau Zadoff. Aber die hat natürlich einen kleinen Etat. Das ist ein städtisches Museum. Und es steht an der Stelle des Braunen Hauses. Wenn Sie auf einem der schönsten Plätze von München stehen, auf dem Königsplatz, dann werden Sie einen der großen Münchner Irrtümer erkennen. Es gibt nämlich Menschen, die meinen, weil das der Aufmarschplatz für die Opfer des Hitlerputsches war, die mit dem Blutorden geehrt wurden, jedes Jahr am Jahrestag des Hitlerputsches. Dieser Platz wurde aber von den Nationalsozialisten im Grunde genommen für ihre Zwecke missbraucht. Er ist nämlich der philhellenische Traum seiner Majestät von König Ludwig I. von Bayern, dessen jüngster Sohn erster König des freien Griechenlandes wurde. Und er hat diesen griechischen Platz gebaut, der früher etwas anders aussah, weil man nach dem Krieg die an die Glyptothek und die Antikensammlung angrenzende Arzisstraße und jetzt Katharina-von-Bora-Straße auf der rechten Seite abschirmen wollte, um diesem Monumentalen, diesem Platz etwas zu nehmen, auf dem diese Aufmärsche stattfanden. Aber auch nur deswegen, weil in der Arzistraße, die voller Villen war, diese beiden Führerbauten entstanden sind, wo jetzt das Zentralinstitut für Kunstgeschichte drin ist. Und auf der anderen Seite ist irgendeine andere Einrichtung drin. Da will ich auf ein Beispiel kommen. Auf der rechten Seite war das Palais Pringsheim. Mhm. Die Pringsheims sind nach meiner Beschreibung Unternehmer, weil ich sage, ein Unternehmer ist auch der, der von seinem unternehmerischen Erbe lebt. In Wirklichkeit war aber Professor Alfred Pringsheim einer der bekanntesten deutschen Mathematiker und auch einer der ganz wenigen jüdischstämmigen, konvertierten, evangelischen, ordentlichen Professoren der Universität München. Und der betrieb in seinem Palais Pringsheim in der Arzigstraße einen der berühmtesten Salons Deutschlands. Professor Pringsheim ist der Schwiegervater von Thomas Mann, weil seine jüngste Tochter Katja die Frau von Thomas Mann wurde. Oder wie sie später im amerikanischen Exil hieß, Mrs. Thomas Mann. Und über die Manns ist sehr viel geschrieben worden. Die sind ja eigentlich keine Münchner Familie, sondern die sind nach München gekommen. Jeder Buddenbrooks-Leser weiß das. Das ist ja seine eigene Familiengeschichte. Was die allerwenigsten aber wissen, ist, dass die Pringsheims auf diesem rechten Teil der Arzisstraße, die jetzt Katharina-von-Bora-Straße heißt, eine etwas unglückliche Wahl, weil die Katharina von Bora war für ihre antisemitische Gesinnung bekannt. Die Pringsheims wurden schon 1933 aus ihrem Palais geworfen. Die waren damals schon 80. Und weil man diesen Platz gebraucht hat, um den Königsplatz hin, zum Obelisken hin und zum Braunen Haus hin zu erweitern, um diesen nationalsozialistischen Paradeplatz zu machen. Und die Pringsheims haben in Folge ihr Vermögen, das dann eigentlich nur noch aus, obwohl er einer der reichsten Münchner war, nur noch aus Kunst bestand. Das Letzte, was sie verkauft haben, war ihre Majolika-Sammlung. Das war die weltgrößte und berühmteste Majolika-Sammlung. Die wurde 1938 bei Sotheby's für 20.000 Pfund. Das klingt wenig, war aber natürlich in Reichsmark sehr viel und reichte aus, um den beiden alten Herrschaften Reisepässe zu besorgen, mit denen sie 1939 noch nach Zürich ausreisen konnten, weil sie wegen ihres Alters nicht mehr nach Amerika gehen wollten. Sie sind dann auch dort gestorben. Die Pringsheims, aufs Engste verbunden mit dem wahrscheinlich bedeutendsten Schriftsteller Deutschlands des 20. Jahrhunderts, der im Übrigen nicht jüdisch war, seine Frau hingegen schon, Thomas Mann, ist also auch mit dem nationalsozialistischen München verbunden. Und die Zerstörung dieses Palais Pringsheims führte dazu, dass diese alten Herrschaften dann zunächst im Kunstpalast 3 Zuflucht suchten, bis dieser 1935 von der IHK gekauft wurde, wahrscheinlich zu Marktpreisen. Und obwohl man der Kunsthandlung 3 zugesichert hatte, dass sie weiter Mieter bleiben dürfen, hat man dann wegen Eigenbedarf gekündigt. Und das betraf eben auch die Familie Pringsheim, mhm, und die Pension Liesecke, in der vornehme jüdische Damen lebten, die alleinstehend waren. Und die Pringsheims konnten sich's aber so wie auch die Pension Liesecke auch damals noch leisten, in die Wiedenmeierstraße in eine große Wohnung umzuziehen und durften wegen ihres fortgeschrittenen Alters auch noch arisches Hauspersonal beschäftigen, was anderen Juden nach den Rassegesetzen nicht mehr erlaubt waren. Reiche Juden haben dann zum Beispiel Schweizer Kindermädchen beschäftigt, weil Ausländer hat das nicht betroffen. Insofern ist die Familie Pringsheim, die immer unter die nicht die Kategorie der Unternehmer fällt, aber das zu versteuernde Einkommen von Herrn Pringsheim vor den Nationalsozialisten war 8 Millionen Mark im Jahr. Das entspricht ungefähr 50 Millionen Euro
jetzt.
Als Jahreseinkommen nicht schlecht, oder? Für einen Professor.
Der ja Wissenschaftler war mit aus reichstem Elternhause. Aber das war ja auch wieder eine dieser Ausnahmefamilien. Sie haben aber auch ganz normale Leute erwähnt, die eine kleine Kochschule hatten oder Kurzwarenhandel. Größere Firmen, kleinere Firmen, Weißwaren- und Wäscheausstattungsgeschäfte. Alles Geschäfte, die aus der Erinnerung verschwunden sind und die Sie nochmal zeigen, auch Fotos haben, was auch ganz selten ist, dass man Fotomaterial hat. Ja, weil, wie Sie schon erzählt haben, vieles verloren, verbrannt oder weggeschmissen wurde. Die Menschen waren weg, die Erinnerung an sie wurde auch ausgelöscht und dem halten Sie ja entgegen mit Ihrem Buch.
Ja, es gab einen Kurz- und Weißwarenhändler in Giesing, der auch den Namen Feuchtwanger trug, wie der wahrscheinlich berühmteste Münchner Schriftsteller Leon Feuchtwanger, mit dem es sich die Münchner ganz lange schwer taten, weil er diesen inzwischen vom Residenztheater hervorragend inszenierten Roman Erfolg geschrieben hat. Feuchtwangers, die entfernt mit dem Margarine- und Fettfabrikanten Feuchtwanger, dessen Sohn Leon Feuchtwanger war, verwandt waren, die hatten ein kleines Geschäft in Giesing mit zwei Mitarbeitern. Und die wurden mit diesem Zerstörungsplan, der immer noch 1723 gemeldeten jüdischen Gewerbebetriebe, die in der Nacht vom 9. November nach einem Aufruf im alten Rathaussaal durch Goebbels von einem verkleideten NS-Mob, die sahen alle aus, als wären es Bürger und es sollte so aussehen, als würden sich die Bürger gegen die Juden auflehnen. Das war alles natürlich NS-Propaganda, aber die sind jetzt nicht nur zum Kaufhaus Uhlfelder gegangen, sondern die sind eben auch zur Kurz- und Weißwarenhandlung Feuchtwanger gegangen und die Feuchtwangers hatten zwar kleine Ersparnisse, deren Laden wurde auch zerstört, die mussten ihn auch wieder herrichten mit ihrem Geld. Mhm. Und am Ende blieb nach der Liquidation, nach der Zwangsliquidation, nach der Arisierung, blieben 7.000 Reichsmark übrig, über die sie nicht verfügen konnten. Trotzdem haben sie versucht, zu emigrieren. Trotzdem sind sie in Kaunas ermordet worden. Die vielen kleinen Gewerbetreibenden, München war ja in der Arisierung und in der Verfolgung von Juden anderen Orten immer einen Schritt voraus. Und einer der wichtigsten Wissenschaftler, der leider jetzt in Pension geht, nämlich Herr Dr. Andreas Häusler vom Kulturamt, hat eigentlich die meisten Publikationen über das jüdische München geschrieben. Ich weiß nicht, wer dem nachfolgt und ich weiß nicht, wer diese Erinnerungen und Analysen in Zukunft schreiben wird. Insofern ist es ganz wichtig, dass dieses Buch jetzt auch rauskommt, dass dort aber auch die Kleinen besprochen wurden. Und Sie haben von einer Kochschule gesprochen.
Kochschule Albert Schwarz.
Ja, und zwar war das ein ganz etabliertes Restaurant in der Schlosserstraße 2, ein koscheres Restaurant Schwarz. Und das musste natürlich schließen. Und dann hatte Herr Schwarz sich einen Geschäftspartner gesucht Und mit diesem Geschäftspartner hat er eine Kochschule eröffnet, weil Emigranten, die handwerkliche Fertigkeiten nachweisen konnten, sind eher an ein Visum gekommen als zum Beispiel Rechtsanwälte oder Ärzte oder Unternehmer. Und diese Kochschule konnte im April 1938 starten, was völlig ungewöhnlich ist, weil zu diesem Zeitpunkt wurden zum Beispiel die Gewerbekarten für jüdische Gewerbetreibende nicht mehr verlängert. Und da gibt es dieses berühmte Zitat der Münchner Oberbürgermeister Fieler, wusste sowieso, was Hitler wollte und konnte in vorauseilendem Gehorsam Dinge verabschieden, bevor sie überhaupt Gesetz waren. Also der hat zum Beispiel die Gewerbekarten jüdischer Gewerbetreibender nicht mehr verlängert, dieser Handelsvertreter, die ihre Geschäfte hatten schließen müssen wegen der Boykotte und sich dann versucht haben, als Provisionsvertreter durchzuschlagen.
Also auch eigenmächtig,
ja,
eine eigenmächtige Entscheidung.
Eine eigenmächtige Entscheidung der Behörden. Die Behörden haben sich strafbar gemacht. Schauen Sie, die IHK hat sich in jede Kaufverhandlung eingemischt. Jeder Kaufpreis wurde reduziert. Die Finanzämter haben die Judenvermögensabgabe und die Sonderabgabe nach dem 9. November pünktlich zum Steuertermin von den Sperrkonten abgebucht. Diese Akten wurden Jahrzehnte, sofern sie nicht verbrannt worden waren im Krieg, wurden Jahrzehnte zurückgehalten. Die Auswertung ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Diese Kochschule Schwarz, dieses Restaurant Schwarz, die Sie angesprochen haben, die haben dann versucht, sich mit einer Kochschule über Wasser zu halten. Und diese Kochschule wurde 1938 eröffnet mit 16 Teilnehmern, hatte stattliche Kursgebühren. Und für September, Oktober 1938 meldeten sich dann 240 Menschen an, die natürlich in den bestehenden Räumlichkeiten, die hatten so ein kleines Rückgebäude, nicht mehr zu bewältigen waren. Die haben dann in größeren Räumen am 1. November, also wenige Tage vor der Pogromnacht, haben die eröffnet und wurden nicht behelligt. Und zwar, das war wieder so eines dieser Beispiele für Kompetenzgerangel öffentlicher Stellen, die haben um eine Genehmigung bei der Schulbehörde nachgesucht. Das nicht beim Gewerbeamt.
Das war eine andere Abteilung.
Das war eine andere
Abteilung.
Sie wurden
übersehen sozusagen.
Und deswegen wurden sie mehr oder weniger übersehen und man hat diesen Juden erlaubt, diese Kochschule zu eröffnen. Sie wurde dann Anfang 1939 geschlossen. Die Schwarzen sind nach Prag emigriert, wurden dann in Prag verhaftet und sind in einem der osteuropäischen Vernichtungslager ermordet worden. Von diesen kleinen Beispielen gibt es viele. Es gibt eine sehr schöne Auswertung von den Gewerbekarten des früheren Stadtarchivars Wolfram Selig. Da könnte ich mich noch mal dran machen. Da gibt's noch gerade von über die
Sie haben ja eine Auswahl getroffen
über
in Ihrem Buch.
Über die Kleinen gibt's da noch einiges. Das Problem dabei ist, dass man da natürlich nichts mehr sehen kann. Hm. Man weiß zwar vielleicht die Adresse und kann das Haus sehen, wo die gewohnt haben, aber da ist es kein Unternehmen mehr da, wo Münchner heute einkaufen, ohne zu wissen, dass das mal ein jüdisches Geschäft ist. Und mir war es für dieses Buch jetzt wichtig, mal das sichtbar zu machen, was man sehen kann. Und wir werden ja sehen, was wir dann nachher machen. Also ich will was über Täter machen, ich will was über die Kleinen machen. Das Thema wird mich nicht mehr loslassen und das wird nicht das letzte Buch zu dem Thema sein.
Jüdische Kunsthändler in München, jüdische Familienunternehmen in München, jüdische Familienunternehmen und ihre Leidenswege, jüdische Anwälte in München, jüdischer Mode- und Textilhandel in München. Es war, glaube ich, nicht einfach für Sie, Andreas Mach, eine eine Auswahl zu finden, wer in Ihrem Buch einen Platz finden wird.
Ich glaube, die Auswahl ist auch nicht abgeschlossen. Und diesem Buch, das Mitte Dezember rauskommt, werden sicherlich weitere folgen. Ich möchte aber die letzten paar Minuten noch für etwas verwenden, was mit der Gegenwart zu tun hat und was mit den beiden oder mit den drei Büchern, die ich zitiert habe. Ich habe die Rachel Salamander zitiert mit ihrem Büchlein über »Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen«. Ich habe den Philipp Peimann-Engel zitiert mit seinem Buch über Antisemitismus immer noch und immer noch. Und ich habe den Antisemitismusforscher Samuel Salzborn mit seinem Buch Kollektive Unschuld, die Abwehr der Shoah im deutschen Erinnern erwähnt und ein paar Beispiele dazu gebracht. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel aus München bringen, das mich in hohem Maße erschüttert hat und es mir zeigt, dass das Zitat von Sascha Munk, Deutsche behandeln Juden einfach nicht normal, selbst für Wohlmeinende stimmt. Zur Gedenkstunde des 9. November aus Anlass der 20-jährigen Grundsteinlegung der Synagoge von München am St. Jakobsplatz haben wohlmeinende führende Politiker der bayerischen Polizei dafür gedankt, in der Synagoge, dass heute auch der 100-jährige Jahrestag der Niederschlagung des Hitlerputsches durch die bayerische Polizei ist. Das zeugt von mangelnder Sensibilität, das zeugt von völligem Unverständnis für die Ängste und für die Überlegungen und die Absichten der Juden in Deutschland, die sich nicht mehr sicher fühlen. Wir bekennen uns als Staat dazu, jüdisches Leben zu schützen. Wir müssen das mit einem riesengroßen Aufwand tun. Und ich zitiere Deborah Lipstadt, die amerikanische Antisemitismusbeauftragte, die bei ihrem Amtsantritt vor 1,5 Jahren sagte, sie hätte sich nicht vorstellen können, dass der Antisemitismus auf der ganzen Welt innerhalb kürzester Zeit aufgrund des Konflikts im Nahen Osten ein solches Ausmaß annimmt. Wenn wir es nicht schaffen, mehr Normalität, mehr Kommunikation, mehr Kontakt, mehr Ausbildung über die Geschichte des 20. Jahrhunderts herzustellen, dann werden wir nie eine Normalität schaffen, die wir uns eigentlich wünschen, die aber vielleicht nach all dem, was geschehen ist, gar nicht möglich sein kann. Und das ist eigentlich das Traurige, dass ein Thema, mit dem sich die meisten Menschen nicht mehr beschäftigen wollen, das aber in den Köpfen der vielleicht 100 oder 200.000, das weiß man nicht genau, weil sie nicht alle den jüdischen Kultusgemeinden angehören, der 100 oder 200.000 deutschen Juden täglich präsent ist. Der Holocaust und die Angst. Die Angst, dass es sich wiederholen könnte. Warum tragen die Leute die Kippa tragen und sich ihres Glaubens bekennen, so wie sich ein Katholik in einem Dorf mit dem Rosenkranz in der Kirche zu seinem Glauben bekennt? Das ist nichts anderes. Warum muss der eine Baseballkappe drüber über seine Kippa ziehen, damit er nicht in der U-Bahn angepöbelt wird? Das ist keine Normalität. Und wenn wir das nicht in den Griff kriegen und nicht mehr Verständnis und nicht mehr Sensibilität für die Ängste der deutschen Juden, die sie immer präsent haben und die wir überhaupt gar nicht präsent haben, wenn wir die nicht haben, werden wir nie Normalität schaffen und wir werden auch nie gegen diese Titel, die ich zitiert habe, Antisemitismus, immer noch die Abwehr der Shoah im Deutschen erinnern. Wir werden nie einen Schritt weiterkommen. Ich hoffe, dass die Beschäftigung der Leser dieses Buches mit den Dingen, die sie in ihrem täglichen Leben begleiten, in den Geschäften, in denen sie einkaufen, an den Häusern, an denen sie vorbeigehen, ich hoffe, dass das ein bisschen wachrüttelt und etwas erinnert an den dunkelsten Teil der Münchner Stadtgeschichte, den wir nicht vergessen dürfen. Wir arbeiten an einem Projekt, das auch filmisch in einer München-App zu machen, mit so kurzen Videoclips, das auch für die junge Generation interessant ist. Wir arbeiten an einer Filmreihe mit Kommentierungen. Wir arbeiten an weiteren Projekten der Freistadt Bayern und die Stadt München und die israelitische Kultusgemeinde sind da sehr hilfreich. Dieses Buch ist ein Baustein in vielen Bausteinen gegen Geschichtsvergessenheit, gegen Antisemitismus und für Erinnerungskultur.
Und ich danke Ihnen, dass Sie da waren und diese Erinnerungskultur in diesem Buch auch. Ich bin jetzt gerade sehr ergriffen von dem, was ich sage, in diesem Buch auch gezeigt haben. Andreas Mach war bei mir zu Gast, jüdische Familienunternehmer in Hitlers München, entrechtet, beraubt, verfolgt, ermordet. Das Buch erscheint am 17. Dezember im Alitera Verlag und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie es hier vorgestellt haben.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Kaiser. Vielen herzlichen Dank.